Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Guten Tag, Walter.
Hi, Martin.
Geht es dir gut?
Ja, danke, mir geht es gut.
Es ist wunderbar, wieder hier zu sein. Lass uns zuerst mit einem Gebet beginnen und dann können wir darüber sprechen, was wir heute vorhaben. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir wieder hier sein und wichtige Themen besprechen können. Danke für diese Gelegenheit. Wir bitten dich, dass du doch unseren Verstand erleuchtest. Schicke bitte den Heiligen Geist, um uns zu helfen und beschütze uns auch mit deinen heiligen Engeln. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, es wird so viel über den Spätregen gesprochen, den wir erwarten dürfen, und auch über die Zeit, in der wir leben. Vielleicht sollten wir uns einige Aspekte zum Wirken des Geistes betrachten und was wir erwarten können, warum und wie wir die Ausgießung des Spätregens erwarten können. Und
ja,
ist es etwas, warum wir einfach bitten können?
Könntest du vielleicht einfach kurz erklären, was Spätregen bedeutet?
Nun, der Spätregen ist die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes, vergleichbar mit dem, was zu Pfingsten geschah. So wie an Pfingsten, aber einfach in größerem, nicht nur lokalem Umfang.
Ah, okay.
Nun, die Leute beten für die Ausgießung des Heiligen Geistes, aber ist es so einfach? Das müssen wir uns einige damit zusammenhängende Dinge ansehen.
Ja, und auch, was genau es bedeutet. Ist es die Ausgießung, die jeder empfängt?
Und es wird eine plötzliche Herzensveränderung geben. Wird das geschehen oder braucht es vor der Ausgießung des Heiligen Geistes eine Vorbereitung? Das sind alle möglichen Fragen. Viele glauben, wenn wir nur ernstlich genug um die Ausgießung des Geistes beten, dann wird es geschehen. Aber sind auch Bedingungen daran geknüpft? Wird es also notwendigerweise passieren, ohne dass die Bedingungen erfüllt sind? Das müssen wir uns ansehen.
Ja, das müssen wir. Denn wenn es welche gibt, dann ist es notwendig, dass wir wissen, welche es sind.
Ja, und was macht der Geist? Er verändert das Herz, stimmt's? Also, ohne dass sich ein verändertes Herz zeigt, wird es nicht reichen, wenn alles seinen gewohnten Gang geht.
Nein.
Auf unserem Hintergrundbild haben wir das Symbol der Taube, das Wirken des Geistes und auch die Menschen, die im Regen stehen, wie wir hier sehen. Es gibt viele Dinge zu besprechen, also legen wir doch gleich los. Malachi 3, Abvers 22. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Martin, hier hat man die Verheißung der Elia-Botschaft. Nicht der tatsächliche Prophet, sondern die Botschaft des Propheten, die vor dem furchtbaren Tag des Herrn kommt. Aber es ist interessant, dass dem dieser Vers vorangeht. Gedenket an das Gesetz Moses, meines Knechtes. Man kann das Gesetz von den ganzen Endzeitthemen nicht lösen.
Von der Botschaft.
Stimmt.
Das kann man nicht.
Man kann das Gesetz auch nicht von den Themen des Anfangs loslösen. Angefangen bei Adam und Eva bis ganz zum Schluss. Wir sahen es uns in der letzten Folge an, wie der Erlösungsplan sich entwickelt. Das große Problem ist, dass die Menschen das Gesetz Mose von den Themen abtrennen wollen.
Und von der Botschaft.
Und von der Botschaft. Was machte Elia? Die Botschaft Elias ist im Grunde, dass nicht er Israel ins Unglück stürzt, sondern du.
Ja.
Wobei er auf den König zeigt, der ein Typus für die Könige der Welt ist, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Das ist also die Botschaft. Eine Rückkehr zur einfachen Frömmigkeit und zum Gehorsam gegen Gottes Statuen. Das ist die Elia-Botschaft.
Ja. Es ist auch ein wichtiger Teil der Elia-Botschaft, die Herzen der Kinder wieder den Vätern zuzuwenden, damit er nicht kommt und sie mit einem Bann schlägt. Es steckt also auch eine Versöhnungsbotschaft darin.
Ja, es muss eine Umkehrung der Herzen geben. Es kann keine oberflächliche Einheit sein. Es muss eine Umkehrung der Herzen sein. Und vergiss nicht, dass Elia den Baals-Propheten entgegentrat. Nun, es ist sehr interessant, dass Feuer vom Himmel herabkam und das Opfer von Elia verzehrte. Auch wenn die Baals-Propheten den ganzen Tag herumgehüpft waren und sich geritzt hatten, passierte nichts. Das Ende der Botschaft bestand darin, dass die Baals-Propheten vernichtet wurden.
Ja.
Wir müssen das nicht wortwörtlich übernehmen, aber wir können es typologisch übernehmen. Die Botschaft muss die Baals-Anbetung in uns vernichten. Es muss die Baals-Anbetung vernichten.
In uns, wie du sagtest.
Ja, Baals-Anbetung ist eine Fälschung. Es ist eine nachgeahmte Anbetung. Und die Elia-Botschaft war ziemlich direkt. Ihr habt die Gebote Gottes verlassen. Und Baal verlässt die Gebote Gottes und setzt Menschengesetze an deren Stelle. Kehrt also zurück zu den Vätern. Und auch die Herzumkehrung bei den Kindern. Jakobus 5 sagt uns, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Spricht er hier von buchstäblicher Frucht, Martin?
Nein.
Nein, er spricht von geistlicher Frucht.
Ja.
Das, was Israel fehlte. Der Feigenbaum hatte keine Frucht. Er hatte angeblich Blätter, aber keine Frucht, oder? Jakobus spricht vom Früh- und vom Spätregen. Wer ist der Landmann?
Jesus.
Worauf wartet er?
Auf Frucht.
Frucht?
Ja.
Ja, er wartet auf Frucht. Martin, kann man also ohne Frucht den Früh- oder Spätregen erwarten?
Nein.
Er wartet auf die Frucht.
Es ist genauso wie, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Sie reden zwar schön daher, aber haben keine Frucht.
Wenn sie keine Frucht wollen, dann wird ihnen ihr Haus wüst zurückgelassen werden. Es ist also eine sehr ernste Botschaft und auch eine sehr ernste Situation. Und Martin, ich glaube, dass wir diesen letzten Ereignissen sehr nahe sind.
Ja, wenn wir also sehr nahe dran sind, dann ist es wichtig, dass wir anfangen, Frucht zu bekommen.
Ja, denkst du, dass der Landmann bis jetzt geduldig war?
Oh ja, definitiv.
Er war geduldig mit seiner Gemeinde Laodicea.
Ich denke schon.
Hat er ihnen genug Spielraum gelassen?
Ja.
Yes.
Okay.
Nun, dieser Geist, den wir erwarten, der Geist war schon immer am Wirken. Ansonsten hätte es keine Bekehrung gegeben. Und niemand würde Christus annehmen, stimmt's? Aber dieser Geist wird der Geist der Wahrheit genannt. Und die Welt kann ihn nicht empfangen. Wenn man also irgendetwas Weltliches in sich hat, kann man ihn nicht empfangen.
Das ist eine so wichtige Aussage.
Denn sie beachten ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dieser Geist der Wahrheit, es gibt ja drei Definitionen der Wahrheit. Das Wort ist Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und das Gesetz ist die Wahrheit. Nimmt man irgendein dieser drei Dinge heraus, dann hat man eine Teilwahrheit. Und eine Teilwahrheit genügt nicht, stimmt's?
Nein.
Er bleibt bei euch, aber das ist nicht genug. Er muss in uns sein. Kann der Geist der Wahrheit zusammen mit dem Geist des Irrtums wohnen?
Nein.
Das ist doch wichtig, oder?
Das ist so wie, was hat Christus mit Belial zu tun?
Ja.
Es geht nicht.
Sie schließen sich gegenseitig aus. Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Die ganze Gottheit ist also in dieser Mission eingebunden. Und er muss von Christus Zeugnis geben.
Ja.
Was ist jetzt, Martin, wenn man den Geist erhöht und ihn zum Standard und zur Norm macht und dabei die Rolle von Jesus reduziert? Läuft dann etwas falsch?
Ja, dann wird es auf den Kopf gestellt.
Okay. Er muss also von Christus Zeugnis geben. Wenn der Geist nicht Christus erhöht, dann ist etwas falsch in diesem Geist. Man muss da sehr vorsichtig sein, richtig? Oder Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt also, dass das Wort einem sehr wertvoll und teuer wird. Jesus wird sehr teuer werden.
Ja.
Und das Gesetz wird einem sehr teuer werden.
Ja.
Alle drei.
Ja, alle drei.
Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Geist gibt also nicht nur von Christus Zeugnis, er gibt auch nicht nur Zeugnis von der Wahrheit, sondern er ist auch prophetisch. Er sagt einem, was kommen wird. Wenn nun Johannes Paul II. Sagte, dass der Heilige Geist derjenige sei, den sie anbeten wollen,
das ist falsch.
Dann ist daran etwas verkehrt, denn es fehlt, dass er von Jesus Zeugnis geben wird, stimmt's?
Das ist der Hauptfokus des Geistes.
Also verschiebe den Fokus nicht von Jesus weg zum Geist. Und unterschätze den Geist nicht, denn ohne den Geist, der vom Vater und vom Sohn gesendet wird, wird man in den letzten Tagen nicht bestehen können, stimmt's?
You will not be able to stand in the last days, right?
True. Stimmt.
1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Gut. Wovon gab Johannes Zeugnis? Was war sein ganzes Ziel im Leben? Wovon gab er Zeugnis?
Nun, er bezeugte, dass Jesus Gott ist.
Ja, dass er der Sohn Gottes ist und dass er der Schöpfer ist.
Ja.
Wenn also der Geist das nicht hören will, dann ist es der Geist des Irrtums. So einfach ist das. Man kann nichts eines davon lösen, stimmt's?
Nein.
Okay, Johannes 14, Vers 26. Also ich glaube, dass jeder täglich Kapitel 14 lesen sollte.
Ja, einfach um sich wieder daran zu erinnern.
Ja. Der Beistand aber, das ist so ein tröstlicher Begriff. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also das ist eine Verheißung. Erstens wird er uns alles lehren.
Also alles, was Jesus sagte, die ganze Wahrheit, jede Wahrheit.
Ja, wie viel kann man also auslassen?
Nichts.
Nichts. Man muss alles annehmen, oder? Kann man das Alte Testament abtrennen?
Nein, erst recht nicht.
Man meint es nicht zu brauchen. Nein. Und euch an alles erinnern. Mit unserem schwachen Verstand und gefallenen Gehirn brauchen wir den Heiligen Geist, um uns an gewisse Dinge zu erinnern. Um gewisse Schubladen im Gehirn wieder zu öffnen, richtig?
Ja.
Was ich euch gesagt habe.
Du sagtest es gerade. Sprach Jesus schon im Alten Testament?
Ja, sagten die Propheten nicht, als es noch gar kein Neues Testament gab, dass Prophetie nicht vom Menschen kommt, sondern von Gott, indem der Geist zu ihnen sprach, was der Heilige Geist sprach? Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Warum sollte er so eine Aussage machen? Warum konnte der Heilige Geist nicht da sein, als Jesus noch hier auf Erden war? Warum konnte er nur danach kommen? Ist das nicht eine wichtige Frage?
Das ist eine sehr wichtige Frage.
Und es war eine Verheißung. Und es wurde in großem Umfang zu Pfingsten ausgegossen. Nun, als Jesus hier auf Erden war, wurde er mit den Mächten des Bösen konfrontiert. Stimmt's?
Ja.
Und er überwand sie im Garten Gethsemane. Und am Kreuz triumphiert er über sie.
Ja.
Und dann musste er zu seinem Vater gehen. Rühr mich nicht an, sagt er zu Maria, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Ich werde zum Vater auffahren und dann werde ich zurückkommen. Und er gab diese Verheißung, dass der Tröster erst kommen würde, nachdem er hingegangen wäre. Als ihm zugesichert war, dass sein Opfer genüge und angenommen ist, dann hatte er das Recht, den Geist in Fülle zu schicken.
Wow, das ist wahr.
Das war die Bestätigung der Krönung Christi.
Dass sein getanes Werk, von dem er sagte, es ist vollbracht, für den Vater annehmbar war.
Ja, und wenn er kommt, was ist dann seine Aufgabe? Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wenn man jetzt an die Welt der Pfingstler und das Überführen von Sünde denkt, wobei Sünde die Übertretung des Gesetzes ist, sagte aber die Pfingstbewegung mehrheitlich, dass das Gesetz abgeschafft wurde. Sie haben also ein Drittel der Definition von Wahrheit entfernt, stimmt's?
Ja.
Und von Gerechtigkeit. Wo erhält man seine Gerechtigkeit?
Von Christus.
Ja, von Christus. Und vom Gericht. Gericht bedeutet, dass es einen Maßstab fürs Gericht geben muss. Was ist der Maßstab fürs Gericht?
Das Gesetz.
Das Gesetz. Es wird also die Welt von der Übertretung des Gesetzes überführen und das ist der Maßstab im Gericht. Man nimmt besser die Gerechtigkeit Christi an, ansonsten wird man kein Standbein haben.
Richtig, und dieses Gesetz wird einen verurteilen.
Ja, nun gut. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben.
Wow.
Warum musste Christus sterben? Wir besprachen das schon beim letzten Mal.
Ja.
Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Aber wenn man Christus ablehnt, ist das ein Ablehnen des Gesetzes.
Ganz genau. Das kann nicht getrennt werden.
Denn es ist sein Charakter. Man kann das nicht trennen. Von Gerechtigkeit, aber weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Hier hat man die Verheißung, dass das Opfer angenommen wird. Von der Gerechtigkeit. Ist mein Opfer annehmbar, um die Menschheit durch meine Gerechtigkeit zu rechtfertigen? Ihr werdet es sehen, wenn ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Dann wird der Geist ausgegossen werden. Fängt es an, einen Sinn zu ergeben?
Ja, definitiv.
Okay. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn also die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfindet, bedeutet es, dass Christus wieder die Schlüsselgewalt hat. Er ist wieder derjenige, der die Menschheit auf diese Welt erlöst hat. Und der Fürst dieser Welt, also Satan, ist gerichtet.
Ja.
Also ist die Ausgießung des Heiligen Geistes die Bestätigung des Sieges und der Krönung Christi.
Unfassbar.
Das ist schon interessant.
Wow.
Man liest diese Verse meist nicht so genau, sondern man fliegt darüber. Man schaut sich nicht an, warum Worte und Formulierungen so eigenartig sind.
Und es gibt ein Gesamtbild davon, dass der Erlösungsplan nicht einfach am Kreuz endete.
Nein.
Er ging weiter, bis in den Himmel hinein.
Ja, wo er jetzt für uns den Mittlerdienst ausführt. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Der Tröster wird der Geist der Wahrheit genannt. Das stammt aus dem Leben Jesu. Jeder sollte dieses Buch lesen.
Oh ja, definitiv.
Es ist seine Aufgabe, die Wahrheit zu bestimmen und festzuhalten. Er wohnt zuerst im Herz als Geist der Wahrheit und wird dadurch zum Tröster. Wenn man also in der Welt lebt, in der wir jetzt leben, meine ich, dass es wirklich notwendig ist, einen Tröster zu haben. Meinst du nicht auch?
Stimmt.
Ansonsten wird man verrückt.
Ja, das wird man. Ich sehe hier noch etwas anderes. Wenn man den Geist der Wahrheit hat, wird er zum Tröster. Aber wenn man den Geist der Wahrheit nicht hat, wenn man glaubt, den Geist zu haben, man sich aber nicht an die Definition der Wahrheit hält, also das Gesetz und all das, kann man nicht getröstet werden.
Denn nur in der Wahrheit liegen Trost und Friede. Die Falschheit kennt keinen wahren Frieden oder Trost. Satan gewinnt durch falsche Lehren und Überlieferung die Gewalt über den Verstand, und indem er die Menschen zu falschen Maßstäben führt, entstellt er ihren Charakter. Der Heilige Geist aber spricht durch die Heilige Schrift zum Herzen des Menschen und prägt ihn die Wahrheit ein. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn durch das Wort, was auch eine Definition der Wahrheit ist, spricht Gott mit einem. Es heißt nicht durch die eigenen Gefühle.
Ja, das ist so wichtig.
Du kommst ja aus der charismatischen Bewegung. Es ist ein emotionales Ereignis.
Genau. Man wartet und glaubt, man hat den Geist nicht empfangen, bis eine Emotion da ist.
Ja. Dadurch legt er den Irrtum bloß und vertreibt ihn aus der Seele. Durch den Geist der Wahrheit, der sich uns durch Gottes Wort mitteilt, macht sich der Herr sein auserwähltes Volk untertan. Verneint man das Wort und erhebt die Erfahrung, dann befindet man sich auf sehr gefährlichem Boden. Indem Jesus seinen Jüngern das Amt des Heiligen Geistes beschrieb, versuchte er, in ihnen die Freude und Hoffnung zu erwecken, die ihn selbst beseelte. Er freute sich über die reiche Unterstützung, die für seine Gemeinde vorgesehen war. Denn der Heilige Geist war die wertvollste aller Gaben, die er von seinem Vater zur Erhöhung seines Volkes erbitten konnte. Dieser Geist sollte uns als eine erneuernde Kraft erfüllen, ohne die das Opfer Christi wertlos gewesen wäre.
Also der Geist erneuert unser Inneres. Er verändert.
Er muss also am Herzen wirken.
Ja.
Es muss eine entschiedene Veränderung geben. Es ist keine Manifestation, dass man Macht erhalten hat. Und diese Macht ist dann der Beweis, dass von Gott angenommen ist. Nein. In Wirklichkeit sollte es einen demütig machen.
Ja, sicher doch.
Und nicht überhöhen.
Ja, das mit Sicherheit. Das muss es einem zeigen. Denn dann erkennt man, wie weit unten man tatsächlich wegen der Sünde ist.
Der Hang zum Bösen war jahrhundertelang gestärkt worden. Und die Unterwerfung der Menschen unter diese satanische Knechtschaft war höchst bestürzend. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünde Widerstand und sie überwunden werden. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft über ihnen ausgegossen werden. Ich denke, dass einige Leute diese Aussage vielleicht aufregt, aber so ist es eben.
So steht es geschrieben. Und auch wenn man es mit dem vergleicht, was wir gerade bei Johannes gelesen haben, gibt es keinen Grund zur Diskussion.
Kein Grund zur Diskussion.
Lassen wir es stehen.
Es ist genau das Gleiche. Der Geist ist es, der lebendig macht, was der Heiland der Welt erwirkt hat. Durch den Geist wird das Herz gereinigt. Martin, was ist also das Werk des Geistes? Uns zu verändern.
Ja.
Nicht anderen beweisen, dass man plötzlich ein Superwesen geworden ist.
Stimmt. Und uns vom Weltlichen wegzubringen.
Ja. Durch den Geist wird der Gläubige Teilhaber der göttlichen Natur. Christus hat seinen Geist als eine göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und anerzogenen Neigungen zum Bösen zu überwinden und seine Gemeinde sein Wesen aufzuprägen. Das Werk des Heiligen Geistes ist also die Umwandlung des Charakters. Das ist seine Arbeit. Und wenn er das nicht tut, dann ist es ein falscher Geist.
Ich möchte da jetzt ein wenig Werbung machen. Ich denke, die Leute können auch deine Serie Total Transformation nochmal anschauen.
Okay. Die ersten Jünger gingen hinaus und predigten das Wort. Sie offenbarten Christus durch ihren Lebenswandel, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitgefolgten Zeichen. Laut Markus 16, Vers 20. Diese Jünger bereiteten sich auf ihre Aufgabe vor. Noch vor dem Pfingstfest kamen sie zusammen und beseitigten alle Meinungsverschiedenheiten. Sie waren einmütig beieinander. Wow. Alle Meinungsverschiedenheiten.
Alle Meinungsverschiedenheiten.
Okay, was war die Bedingung für die Ausgießung des Geistes?
Das war die Bedingung. Sie mussten einmütig sein.
Sie mussten eine Meinung sein. Martin, kann man für die Ausgießung des Heiligen Geistes beten, ohne diese Bedingung zu erfüllen?
Nein.
Wird das in der Welt gemacht?
Ja, überall gibt es Menschen, die zwar beten, aber sich nicht an das halten, was notwendig ist.
Okay, sie haben also ihre Vorstellungen und die anderen haben andere Vorstellungen. Und man stempelt sie alle als alles Mögliche ab. Aber sie haben nicht alle Meinungsverschiedenheiten beiseite gelegt.
Nein.
Und vertrauen Jesu Versprechen, dass sie seinen Segen erhalten würden und beteten im Glauben. Sie baten jedoch nicht alleine für sich. Spürten sie doch die Schwere der Last, für die Errettung von Menschen zu wirken. Das ist doch eine sehr wichtige Sache. Ist diese Ausgießung ein Beweis eigennützig, dass man zeigen möchte, dass man angenommen ist? Oder ist es deshalb, weil man Seelen erreichen möchte?
Schau, manchmal sagen wir schon, wir wünschten uns, dass Jesus doch kommt. Aber in Wirklichkeit ist das eine egoistische Aussage. Ja, ich möchte das.
Ich möchte, dass er kommt. Aber ich möchte auch sehen, dass Menschen gerettet werden.
Ja, so ist es. Seelenrettung muss doch das Anliegen sein.
Das Evangelium sollte bis an die äußersten Enden der Erde getragen werden und so verlangten sie danach, mit der Kraft ausgerüstet zu werden, die Christus verheißen hatte. Da wurde der Heilige Geist ausgegossen und Tausende bekehrten sich an einem Tag. Martin, es ist also sehr wichtig, einmütig zu sein.
Nur eine Frage. Wartet Jesus mit seinem Kommen, auf dass die Kirche zuerst einträchtig wird?
Martin, meinst du, dass die Kirche jemals einträchtig werden wird?
Nein.
Ich glaube das auch nicht. Aber gibt es Menschen in der Gemeinde, die durch Studium und Gebet einträchtig werden?
Ja.
Wirkt er also an Seelen?
Ja, gewiss.
Und wird es dann eine Sichtung geben?
Ja.
Wir werden noch dazu kommen.
Okay.
Wer hat also in Wirklichkeit die Kontrolle? Ist das Gott oder die Menschheit? Wartet Gott auf seine Gemeinde oder wartet die Gemeinde auf Gott, sich in seinem Volk zu zeigen? Da liegt der Unterschied in der Herangehensweise.
Da hast du eine sehr gute Analogie gegeben. Ich liebe sie. Gott hat immer noch die Kontrolle. Also er wartet nicht auf die Gemeinde.
Nein, es ist Vermessenheit zu denken, dass Gott uns unterstellt ist. Nein. Aber die Zeit wird kommen, da er sagen wird, bereit oder nicht, die Endzeitereignisse finden jetzt statt.
Und dadurch wird seine Gemeinde, so wie du gerade erklärt hast, diejenigen, die warten, sie werden bereit sein.
Sie werden bereit sein und sie werden einmütig sein. Für die Ausgießung des Heiligen Geistes beten, das ist eine wichtige Sache, aber die Bedingungen zu erfüllen,
ist ein bisschen schwieriger,
hat absoluten Vorrang. Die Antwort kann sehr schnell und mit überwältigender Macht kommen, oder sie kann sich auch um Tage und Wochen hinauszögern. Vielleicht auch um Jahre, vielleicht um Jahrzehnte, vielleicht um ein Jahrhundert. Und unser Glaube wird geprüft. Aber Gott weiß, wie und wann er unsere Gebete erhören soll. An uns liegt es, offen zu sein für die Verbindung mit Gott. Er wird für seinen Teil des Werkes sorgen. Er hält seine Versprechen. Das Größte und Wichtigste für uns ist es, eines Herzens und eines Sinnes zu sein. Jeden Neid und jede Bosheit abzulegen und als einfache Bittsteller zu wachen und zu warten. Jesus, unser Stellvertreter und Herr, ist bereit, für uns das Gleiche zu tun, wie für die Betenden und Warteten am Pfingsttag. In wessen Hand liegt also die Macht?
In Gottes Hand, in Jesu Hand.
Okay. Er ist also nicht ohnmächtig, dass er auf die Kirche warten würde, dass sie ihn endlich hereinlässt.
Tatsächlich ist es seine Gnade, die die Gemeinde noch kämpfen lässt, an diesen Punkt zu gelangen.
Ja, was ist unsere Aufgabe, Martin? Eines Herzens und eines Sinnes zu sein, jeden Neid und jede Bosheit abzulegen und zu wachen und zu warten. Diese Forderung kommt uns schwer an, weil es gegen die eigene Natur geht.
Und Satan mischt hier auch mit. Er versucht uns wirklich dazu halten, dass wir diese Einmütigkeit nicht haben.
Ja, stimmt. Lass uns einen Blick auf das Beispiel der Reformatoren werfen. Da finden wir folgende Überschrift. Rückzug der Getreuen. Nach langem und schwerem Kampf entschlossen sich die wenigen Getreuen, jede Gemeinschaft mit der abtrünnigen Kirche aufzuheben, falls diese sich beharrlich weigere, dem Irrtum und dem Götzendienst zu entsagen. Das machten also die Reformatoren.
Ja.
Luther, Calvin, egal wie sie hießen, Ridley, Cranmer, jeder von ihnen.
Cranmer. All of them.
Sie mussten sich von ihrer Kirche trennen. Warum? Weil diese sich beharrlich weigere, dem Irrtum und dem Götzendienst zu entsagen. Hat die katholische Kirche seit jenen Tagen ihre Lehren auch nur einen Deut geändert?
Nein, nicht eine.
Würden also die gleichen Kriterien zutreffen?
Zu 100%, ja.
Was macht das mit der Ökumene?
Tut mir leid. Auf Nimmerwiedersehen.
Es funktioniert nicht.
Es geht einfach nicht.
Es geht nicht, weil Wahrheit und Irrtum keine Bettgefährten sein können.
Nein.
Gut, was taten sie also? Sie erkannten, dass die Trennung eine unbedingte Notwendigkeit war, wenn sie selbst dem Worte Gottes gehorchen wollten.
Das hat sich nicht geändert.
Nichts hat sich geändert. Es ist immer noch eine unbedingte Notwendigkeit. Sie wagten weder Irrtum zu dulden, die für ihre eigenen Seelen gefährlich waren, noch ein Beispiel zu geben, das den Glauben ihrer Kinder und Kindeskinder gefährden würde. Wenn also die Herzen der Söhne sich wieder ihren Vätern zuwenden, bedeutet das, dass man akzeptieren muss, dass Irrtum immer noch Irrtum ist und man damit nichts zu tun haben kann.
Vielleicht eines noch, um das deutlich zu machen. Das ist ein Trennen von diesen falschen Systemen,
ja.
Nicht von den falschen Irrtümern von Menschen innerhalb dieses Systems.
Richtig. Man muss diesen Menschen helfen, die Wahrheit zu sehen. Um Frieden und Einheit zu wahren, zeigten sie sich bereit, irgendwelche mit ihrer Gottestreue vereinbarten Zugeständnisse zu machen. Sie fühlten aber, dass selbst der Friede unter Aufopferung ihrer Grundsätze zu teuer erkauft wäre. Eine Übereinstimmung auf Kosten der Wahrheit und Rechtschaffenheit zogen sie jedoch lieber die Uneinigkeit, ja selbst den Kampf vor. Das ist ziemlich eindeutig.
Und es macht Sinn.
Und gab es Uneinigkeit?
Oh ja.
Und gab es Krieg?
Ein riesiger.
Okay. Es wäre für die Gemeinde und die Welt gut, wenn die Grundsätze, die jene standhaften Seelen zum Handeln bewogen, in den Herzen des Volkes Gottes wiederbelebt würde. Nun, Martin, das wirft der Kirche von heute eine sehr direkte Herausforderung zu.
Gottes bekennendem Volk.
Ja, und es steht in völligem Gegensatz zu einigen Menschen in hohen Positionen, die um des Friedens willen lieber den Kompromiss suchen und Unterschiede in der Lehre begraben möchten.
Genau. Wir müssen davon wegkommen, in den Augen der Welt annehmbar zu sein, sondern für das einstehen, was Wahrheit ist.
Nun, als es zu 1844 und der Verkündigung der ersten Engelsbotschaft kam, dass die Zeit seines Gerichts gekommen ist, betet den an, der gemacht hat und dabei das ewige Evangelium verkündet wurde, geht es zu den Anfängen zurück, geht zurück zur Bibel und dazu, was die Bibel lehrt und nicht zu Traditionen. Als es dann zur zweiten Engelsbotschaft kam, gefallen, gefallen ist Babylon, waren die Leute, die sich weigerten, gezwungen, sich ebenfalls von den Kirchen zu trennen, den Standard zu akzeptieren.
Ganz genau das Gleiche, was schon zur Zeit der Reformatoren geschehen war, geschah erneut.
Und die dritte Engelsbotschaft: Nehmt nicht das Malzeichen des Tieres an, nehmt kein falsches System an Maßstäben anstelle des Wahren an.
Und das zieht sich seit damals durch.
Ja.
Der erste und zweite Engel hat nicht aufgehört.
Sie verkünden noch immer.
Und der dritte Engel muss immer noch gepredigt werden.
Richtig. Viele, die bekennen, auf das baldige Kommen Christi zu warten, passen sich dieser Welt an und suchen ernstlicher ihren Beifall als die Anerkennung Gottes. Sie wollen auf eine Liste stehen,
ja,
sodass sie von der Welt akzeptiert sind.
Diese Liste, auf der Christen steht,
ja,
auch wenn sich darauf Mormonen und alle Denominationen, die sich nicht einmal als Christen qualifizieren, befinden. Jetzt müssen wir Kompromisse eingehen, um auf dieser Liste zu stehen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir das machen sollten.
Sie sind kalt und förmlich wie die Namen Christen, von denen sie sich kurz vorher absonderten. Die Worte, die an die Gemeinde zu Laodicea gerichtet sind, beschreiben ihren gegenwärtigen Zustand aufs Deutlichste. Sie sind weder kalt noch warm, sondern lau. Wenn sie nicht den Rat des treuen und wahrhaftigen Zeugen beachten, ernstlich Buße tun und Gold kaufen, das im Feuer geläutet ist, das ist der Charakter, weiße Kleider, das ist die Gerechtigkeit Christi, und Augensalbe, sodass man die Heilige Schrift verstehen kann, so will er sie ausspeien aus seinem Mund. Ziemlich direkt gesagt.
Ja, und es ist biblisch.
Und das ist die Bedingung. Wir können also den Spätregen und die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht erwarten, bis die Bedingungen erfüllt sind. Der Apostel Paulus erklärt, dass alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Man wird sie Terroristen nennen.
In Wirklichkeit ist das eine Verheißung.
Ja. Wie kommt es dann, dass die Verfolgung gewissermaßen zu schlummern scheint? Der einzige Grund ist, dass die Kirchen sich der Welt angepasst haben und deshalb keinen Widerstand erwecken. Was denkst du darüber?
Ich denke, das ist ziemlich eindeutig, ohne Umschweife.
Die heutzutage im Volk verbreitete Religion hat nicht den reinen und heiligen Charakter, der den christlichen Glauben in den Tagen Christi und seiner Apostel kennzeichnete. Nur weil man mit der Sünde bewusst Kompromisse eingeht, weil man die große Wahrheit des Wortes Gottes so gleichgültig betrachtet und weil wenig echte Gottseligkeit in der Gemeinde herrscht, deshalb ist anscheinend das Christentum in der Welt so beliebt. Sobald eine Wiederbelebung des Glaubens und der Stärke der ersten Christengemeinde geschehe, erwache auch wieder der Geist der Verfolgung und schürte aufs Neue die Feuer der Trübsal. Martin, meinst du, dass die Gemeinde bereit für die Ausgießung des Heiligen Geistes?
Nein.
Es muss eine Sichtung kommen, stimmt's?
Es muss eine Sichtung kommen und ich denke auch viel gründliche Selbstprüfung. Bei jedem von uns im eigenen Herzen.
Bei jedem von uns. Niemand ist dagegen immun. Martin, was bedeutet es also, Einheit und der Geist der Weissagung? Jetzt werfen wir wieder einen Knüppel rein, was schon zu unserer Arbeit dazugehört.
Anders geht es nicht.
Nein, anders geht es nicht. Viele sind nicht bereit, das Licht anzunehmen. Sie ziehen es vor, ihren eigenen Weg zu gehen. Einige von ihnen werden die Zeugnisse genau unter die Lupe nehmen, in der Hoffnung, darin etwas zu finden, das sie in ihrem Unglauben bestärkt und ihnen Anlass gibt, nicht zu gehorchen. Auf diese Weise entsteht ein Geist der Uneinigkeit in der Gemeinde. Und wir sollen doch Einigkeit haben, stimmt's?
Ja.
Was wird also Uneinigkeit bringen?
Wenn man anfängt, die Zeugnisse zu missachten.
Ja, und ihnen dabei ein neues Format gibt.
Ja.
Vielleicht sagt man dann, nun, vielleicht hatten sie nicht die gleiche Autorität.
Ja, oder vielleicht war es nur für die Zeit damals.
Ja, vielleicht für damals. Auf diese Weise entsteht ein Geist der Uneinigkeit in der Gemeinde. Der Geist, der diese Menschen dazu bringt, an den Zeugnissen herumzukritisieren, wird sie auch dazu verleiten, ihre Glaubensgeschwister genau zu beobachten, damit ihnen gar nichts entgeht, was sie verurteilen könnten. Satan ist ständig dabei, die Menschen zu täuschen, um von der Wahrheit abzulenken. Der letzte Betrug durch Satan wird darauf abzielen, das Zeugnis des Geistes Gottes unwirksam zu machen. Das bedeutet nicht, dass er sie wegnehmen wird, er wird sie nur unwirksam machen.
Das ist nicht mehr wichtig.
Nein, für ihre Zeit.
Ja, für ihre Zeit.
Sie hatten nicht dieselbe Autorität. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Satan wird äußerst klug vorangehen, um auf verschiedene Art und Weise und mit unterschiedlichen Mitteln das Vertrauen der Gemeinde der Übrigen in das wahre Zeugnis zu erschüttern. Martin, ist der Geist der Prophetie Teil der Einheit, die erreicht werden soll?
Absolut.
Glaubst du ihr?
Ich habe einmal eine Predigt darüber gehalten. Darin sagte ich, wenn ihr Einheit in der Gemeinde haben wollt, dann sucht Einheit mit dem Geist der Weissagung in eurer Mitte.
Kam es gut an?
Oh nein.
Es kam nicht gut an. Nun gut. Es wird ein satanischer Hass gegen die Zeugnisse geschürt werden. Satan wird alles tun, um den Glauben der Gemeinden an sie zu untergraben. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn die Warnungen, Zurechtweisungen und Ratschläge des Geistes Gottes beachtet werden, ist es für Satan nicht mehr so einfach, Menschen zu betrügen und zu verführen. Lass mich eine Frage stellen. Gibt es in der Gemeinde Menschen, die den Geist der Weissagung studieren und ihr Leben entsprechend der dort vertretenen Standards ausrichten möchten?
Ja, sicher doch.
Gibt es Leute, die total dagegen sind?
Ja.
Sieht man das bei jedem Potluck?
Ja.
Herrscht ein Krieg?
Ja, ein Krieg.
Jedes Mal, stimmt's?
Ja, jedes Mal.
Gegen wen richtet sich dieser Krieg? Gegen dich persönlich oder gegen die Prinzipien?
Schau, da liegt das Problem. Die Menschen sollten erkennen, dass es nicht gegen eine Person geht. Es richtet sich gegen die Botschaft.
Ja, es ist gegen die Botschaft.
Denk nur einmal darüber nach. Es gibt Einheit, bei einigen Dingen des Geistes der Weissagung. Aber nicht? Nein, nicht bei allem.
Ja.
Aber man braucht sie bei allem.
Bei allem.
Es ist wie bei der Bibel.
Ja, wie bei der Bibel. Kann ich sagen, dies nehme ich an, aber das nehme ich nicht an?
Nein.
Nun, wenn der Papst sagt, dass wir die Lehren hinauswerfen müssen, ansonsten bekommen wir nie Einheit, konzentrieren wir uns doch stattdessen lieber auf das, worin wir übereinstimmen und vergessen das, worin wir nicht übereinstimmen. Oder wie einer sagte, der schon verstorben ist, Gott wird alle Unterschiede aussortieren, wenn wir mal oben sind. Sorry, die Unterschiede müssen jetzt aus der Welt geschafft werden.
Ja, jetzt. Einheit, wie wir es gerade gelesen haben.
Martin, würdest du zustimmen, dass der Heilige Geist da ist, um unseren Charakter umzuwandeln?
Absolut.
Wenn also Psalm 51, Vers 9 sagt, entsündige mich mit Jesop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Hört sich das nach dem Werk des Heiligen Geistes an?
Oh ja.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.
Das ist ein Flehen.
Stimmt. Sie hatten nicht die Vollmacht von Pfingsten, aber der Geist führte auch da.
Ja, sicher doch.
Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren.
Übertreter von was, Martin?
Transgression of what, Martin?
Des Gesetzes.
Man kommt einfach nicht weg davon.
Nein, man kommt davon nicht los. Kann man also ohne dies hier wirklich bekehrt sein?
Nein.
Nein.
Nein. Denn sobald man das Problem versteht, wird man mit Entsetzen sehen, aber meine Kinder leben nicht gemäß dieses Standards. Oder meine Frau oder mein Mann leben nicht gemäß dieses Standards. Oder die Glieder meiner Gemeinde oder meine Freunde leben nicht gemäß dieses Standards. Ich sage es ihnen besser.
Und dann ist man sehr beliebt.
Ja, dann ist man sehr populär. Gut, Martin, was sollte also unsere Haltung gegenüber Ungläubigen sein? Jetzt wird es kompliziert. Denn es gibt die Methode Christi und es gibt die Methode der Menschen. Matthäus 9, Vers 36. Als er aber die Volksmänner sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was muss also unsere Haltung gegenüber jenen sein, die die Wahrheit nicht verstehen oder nicht ihr entsprechend leben?
Man muss Mitleid mit ihnen haben und darf sich nicht aufregen.
Kann man also einen verurteilten Geist haben oder einen Geist voller Mitgefühl? Bitten wir also Gott, uns einen Geist voller Mitgefühl zu geben, sodass der Heilige Geist tatsächlich anfangen kann zu wirken.
Da kann ich noch etwas hinzufügen. Wenn man betet und Gott bittet, einem einen mitfühlenden Geist zu geben, wird er die Dinge nicht wegnehmen, die einen so ein bisschen gereizt machen.
Nein.
Tatsächlich wird man wahrscheinlich noch ein paar mehr bekommen.
Man wird wahrscheinlich ein paar Dinge bekommen, die einen reizen.
So lernt man.
Markus 2, Vers 17. Man fragte dann immer, warum immer ich, Herr? Das ist die falsche Fragestellung. Warum nicht ich?
Ja, warum nicht?
Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Nun gut, werden wir wie die Pharisäer und verurteilen wir jeden, der daneben liegt? Oder sind wir von Mitgefühl bewegt und rufen wir diejenigen, die daneben liegen, zur Umkehr?
Das ist unsere Pflicht. Genauso sollte es gemacht werden. Aber es ist auch wichtig zu begreifen, dass er kam, um eben nicht die Gerechten, sondern Sünder zu rufen. Und er hört hier nicht auf.
Nein.
Er rief sie zur Buße.
Wenn man diese Buße auslässt, dann hat man nur ein halbes Evangelium. Matthäus 9, Vers 13, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich will kein Ritual.
Nein.
Ich habe keine auf Werke basierende Religion. Ich möchte Gnade sehen.
Ja.
Denn das Opfer gibt es nur als Symbol für die Gnade.
Ja, es ist also wieder eine Herzenssache.
Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Es ist faszinierend, dass einige der neuen Übersetzungen das zu Buße auslassen. Warum? Wollen sie ein halbes Evangelium?
Ja, und die Leute? Nun, es macht es einfach. Denn Buße ist keine einfache Sache. Aber einfach gerufen werden, das ist okay. Das ist in Ordnung. Es passt so, wie ich bin.
Nun gut, das Werk Christi wurde in der Bibel definiert. Wenn das Werk Christi war und wir Christus ähnlich sein sollen, muss es dann nicht auch unsere Arbeit werden?
Ja.
Nun gut, geht man zu Jesaja Kapitel 61, Vers 1, in dem die Mission des Messias verkündigt wird, heißt es: Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Läuft das auf Krieg hinaus?
Ja, weil es genau gegen das geht, was Satan möchte.
Okay, also die Menschheit ist zerbrochenen Herzens. Sie wurde vom Teufel durch seine Lügen gefangen genommen. Und sie befinden sich eigentlich im Gefängnis. Sie müssen befreit werden.
Ja. Ja, das ist ein Gefängnis der Sünde.
Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Und um zu trösten alle Trauernden. Um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudeöl statt Trauer und Feierkleid statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Eigentlich ist das eine wunderbare Mission.
Es ist wunderschön.
Ist es unsere Mission?
Ja, die jeder einzelnen Person.
Das ist unsere Aufgabe, richtig?
Ja.
Also bei Lukas findet man die Wiederholung dieser Verse. Das Neue Testament bestätigt also, dass das die Mission des Messias ist. Nicht das, was sie erwarten, stimmt's?
Nein.
Es ist das genaue Gegenteil dessen, was sie erwarten.
Das genaue Gegenteil.
Gut. Und wenn Jesus es las, müssen wir es nicht nochmals lesen, weil es dasselbe ist. Er beendet es mit folgendem Satz. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Welches Jahr war das?
Das war gerade das Jahr 27 nach Christus.
27 nach Christus. Er saß in dieser Kirche, war gerade erst aus der Wüstenerfahrung gekommen und sagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Waren Sie glücklich über diese Aussage?
Nein.
Denn er wendete damit die Mission des Messias auf sich selbst an. Doch Sie haben seine Mission von vornherein falsch verstanden.
Das hört sich tatsächlich irgendwie bekannt an.
Das ist absolut erstaunlich. Als Christus seinen Jüngern den Heiligen Geist verhieß, näherte er sich dem Abschluss seines Dienstes auf Erden. In der klaren Erkenntnis der Sündenlast, die auf ihm als dem Sündenträger ruhen sollte, stand er im Schatten des Kreuzes. Bevor er sich als Sühneopfer hingab, unterrichtete er seine Jünger, welche überaus wichtige und vollkommene Gabe er seinen Nachfolgern verleihen wollte. Eine Gabe, die ihnen die unversiegbare Quelle seiner Gnade erschließen sollte. Das war also die Kraft, die die ganze Welt verändern sollte. Das war die Trennlinie in der Geschichte. Weißt du, man trennt in vor Christus und nach Christus.
Ja.
Nun, nicht einmal das gefällt vielen. Jetzt machen sie es zu vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung. Was eine absolut lächerliche Idiotie und Erbärmlichkeit ist.
Es ergibt nicht einmal Sinn.
Ich weigere mich, diese Begriffe zu gebrauchen. Denn sie wollen nicht anerkennen, dass er die Trennlinie in der Geschichte darstellt. Er sagte, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heiland wies auf die Zeit hin, da der Heilige Geist kommen und als sein Stellvertreter ein großes Werk ausrichten sollte. Dem Bösen, das sich seit Jahrhunderten angehäuft hatte, sollte durch die Kraft des Heiligen Geistes widerstanden werden. Martin, wie kann man also mit Gott ins Reine kommen?
Man muss dem Geist erlauben, einen zu verändern.
Ist da in uns irgendeine Kraft, die das tun kann?
Nein. Das ist ja das Schöne daran. Er, der Heilige Geist, wird einen zu Christus führen und zu seiner Gerechtigkeit. Das ist der einzige Weg.
Nun, Martin, wenn man darüber nachdenkt und auch über die Pfingstbewegung, ist es das, was hier stattfindet, oder ist es etwas anderes?
Nein, das ist etwas völlig anderes.
Aha.
Aber wenn man das Werk von Benny Hinn hernimmt, geht es die ganze Zeit um eine Power-Religion.
Power, Power, Vollmacht auf Schlangen zu treten. Es gibt einem Stärke, anstatt einen richtig demütig zu machen, stimmt's? Die Heilige Schrift symbolisiert weltliche Reiche durch Raubtiere. Christus dagegen bezeichnet sie als Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, Vers 29. Sein Regierungsprogramm kennt keine Anwendung nackter Gewalt, um das Gewissen zu beherrschen.
Oh, wow.
Wir werden das Reich nicht durch Gewalt aufrichten. Die Juden erwarteten, dass das Reich Gottes auf die gleiche Art entstehen werde wie die Reiche dieser Welt. Durch äußerliche Maßnahmen wollten sie der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und erdachten zu diesem Zweck allerlei Methoden und Pläne. Aber Christus wirkt gegen Irrtum und Sünde, indem er den Grundsatz der Wahrheit und Gerechtigkeit in unser Herz pflanzt.
Deshalb ist es so wichtig, dass Kirche und Staat nicht zusammenkommen können.
Nein, denn warum sollte die Kirche den Staat denn brauchen? Doch um etwas zu erzwingen, nicht um einen Grundsatz einzupflanzen.
Das mit Sicherheit nicht.
Man kann kein Prinzip einpflanzen,
nein.
Man kann ein Prinzip nicht erzwingen.
Wie oft wurde das versucht? Der Kommunismus versuchte es. Sie wollten erzwingen, dass man lernt, wie man zu denken hat. Aber so ein Prinzip kann nicht nachhaltig sein.
Martin, wir sprechen ja heute in unserer Zeit von der Postmoderne. Wir leben im Zeitalter der Postmoderne. Und man denkt sich immer, was genau bedeutet das denn? Das Zeitalter der Postmoderne. Nun, ungefähr bis zu den 60ern befanden wir uns im sogenannten Zeitalter der Vernunft. Das mit Denkern und Descartes und Voltaire anfing. Mit der Französischen Revolution und die Vernunft nahm die Stellung der Offenbarung ein. Jetzt hat man eine Generation, die sich auf Vernunft gründet. Es entwickelte sich gut. Man hatte wissenschaftlichen Fortschritt und all diese Dinge. Aber in der Seele entwickelte sich eine Leere.
Ja, es gab eine Kluft zu überwinden.
Ja, und so kommt man zur Ära der Postmoderne. Die fragt, liefert uns dieses Zeitalter der Vernunft wirklich das, was der Seele fehlt?
Nein.
Und dann kommt man zu Generation X. Generation X. Und man fragt sich, wo kommen denn all diese Bezeichnungen und was bedeuten sie? Die Generation X erstreckt sich ungefähr von den 60ern, ungefähr von 1962 an bis in die 80er. Diese Generation, die unter entsetzlichen Umständen aufwuchs.
In the most horrendous circumstances.
Der Sinn des Lebens schien ihnen zu entschwinden und die Welt der Drogen war sehr bestimmend. All diese Generationen, die im Zeitalter der Vernunft nichts für sich fand. Die meisten von ihnen wuchsen heran und lebten immer noch bei ihren Eltern, weil sie sich nichts Eigenes leisten konnten. Sie bekamen keine Arbeit. Sie waren mittellos. Es war trostlos. Sie waren wie eine Generation, die man ausrangiert hatte.
They were destitute. They were like a generation discarded.
Und wenn man sich ihre Statistiken betrachtet, haben sie die höchste Scheidungsrate von allen Generationen der Menschheitsgeschichte. Sie sind eine Generation, auf der herumgetrampelt wurde. Und wir leben mit ihnen, denn sie sind jetzt die Erwachsenen von heute.
Und tatsächlich brachte diese Generation, sagen wir einmal so, die Beweggründe hervor, warum Leute erst gar nicht mehr heiraten wollen.
Okay. Und diese Generation sehnt sich nach etwas Besserem als das, was die vorherige Generation versprach und anbot. Diesen großen Wohlstand, der nie in Erscheinung trat, weil sie sich nicht einmal ein Haus leisten können. Ständig wechseln sie ihre Beziehungen. Die meisten von ihnen waren drogenabhängig und sie suchen nach irgendeinem Sinn. Und jetzt wird das Christentum neu erfunden und gibt ihnen etwas, Sinn. Martin, da herrscht also dieser Hunger nach etwas anderem. Und sie sind dabei, das Christentum neu zu erfinden, worüber wir ja beständig sprechen. Es wird diesen Umschwung des Pendels geben.
Ja.
Und Abertausende desillusionierte Menschen könnten dieses neue Christentum einfach ergreifen. Und wenn sie nicht die Bedingungen erfüllen, werden sie verloren gehen. Wie wichtig ist es dann, dies ins richtige Licht zu rücken?
Von entscheidender Bedeutung. Denn wie du sagtest, werden sich viele Menschen einfach aus ihrer Hoffnungslosigkeit heraus daran festklammern.
Sie werden sich daran festklammern.
Aber es wird keine Herzensveränderung geben.
Nein. Und so hat man diese super bekannten TV-Persönlichkeiten, die aus heiterem Himmel Normen und Standards, die von einem Zeitalter der Vernunft begraben wurden, in unserer gegenwärtigen postmodernen Gesellschaft der Generation X mit offenen Armen aufnehmen. Wir leben in einer sehr faszinierenden Zeit mit einer sehr verletzlichen Menschheit.
Ja, das ist wahr.
Und mit einer sehr desillusionierten Menschheit.
Sie wissen nicht, wohin.
Besteht da beispielsweise noch irgendein Vertrauen in Regierungen?
Nein.
Niemand traut Regierungen, stimmt's? Besteht da noch irgendein Vertrauen in irgendwelche Vereine? Oder in die Wissenschaft mit ihrer Unstimmigkeit?
Schau, das Problem ist, dass einige Leute sich daran klammern, auch wenn sie wissen, dass man ihr nicht mehr trauen kann.
Richtig.
Weil sie nichts anderes haben, woran sie sich klammern können. Da müssen wir ins Spiel kommen.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Mission des Heiligen Geistes verstehen. Gottes Gnade nimmt die Menschen so, wie sie sind, und arbeitet als Erzieher, wobei er jedes Prinzip anwendet, von dem eine ausgewogene, umfängliche Erziehung abhängt. Der beständige Einfluss der göttlichen Gnade schult die Seele nach den Methoden Christi, und jede wilde Leidenschaft, jeder fehlerhafte Charakterzug wird durch den formenden Einfluss von Christi Geist bearbeitet. Es ist also sein Charakter. Bis der Mensch eine neue motivierende Kraft hat und mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt wird, nach dem göttlichen Vorbild gestaltet. Wenn es diese Umwandlung nicht gibt, diese völlige Umwandlung, dann ist es eine falsche Umgestaltung, ein Greifen nach Strohhalmen. Christus kam, damit jede Erlösung finden kann. Am Kreuz von Golgatha bezahlte er den unermesslichen Preis zur Erlösung einer verlorenen Welt. Seine Selbstverleugnung und Selbsthingabe, sein selbstloses Wirken, seine Demütigung, aber vor allem die Dahingabe seines Lebens bezeugend, die Tiefe seiner Liebe zu den gefallenen Menschen. Er kam auf die Erde, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Sein Dienst gilt Sündern, allen Sündern jeder Sprache und jeden Landes. Für sie alle bezahlte er den Preis, um sie zu erlösen und sie in Gemeinschaft und Übereinstimmung mit sich zu bringen. An denen, die am weitesten abgeirrt waren, die am schwersten sündigten, ging er nicht vorüber. Sein Bemühen galt besonders denen, die der Erlösung, die er zu bringen gekommen war, am dringendsten bedurften. Je mehr seine Umgestaltung nötig hatten, desto mehr Aufmerksamkeit, Mitgefühl und ernste Arbeit wandte er auf. Und mildes Vorgehen, gelinde Antworten und freundliche Worte sind viel besser geeignet als Strenge und Schroffheit, jemanden umzustimmen und ihn zu retten. Können wir das in unseren Gemeinden zur Anwendung bringen? Wäre das nicht schön?
Och, ich kann das in meinem Leben ebenfalls zur Anwendung bringen. Ich denke, wenn wir anfangen, das umzusetzen, können wir bei der Bitte um den Heiligen Geist und den Spätregen vorankommen.
Schon geringe Unfreundlichkeit mag Menschen Anlass bieten, sich eurem Fluss zu entziehen, während ihr sie durch einen versöhnlichen Geist an euch binden und ihnen den richtigen Weg weisen könnt. Euer ganzes Tun und Lassen sollte von einem Geist der Vergebungsbereitschaft getragen sein. Euch ziemt es, sich für euch jeder guten Absicht und Tat der Menschheit eurer Umgebung die dafür fällige Anerkennung zu schenken. Martin, mit all den Anklagen, die da in der Luft liegen, zeigen wir da diesen Charakter, diesen Geist?
Nein, nein.
Wir müssen uns nur selbst betrachten.
Ja, uns selbst. Wenn ich nur daran denke, was so alles geschieht. Und wir sprechen jetzt von unserer Kirche. Ich glaube, dass uns momentan ein kleines bisschen davon mangelt.
In dem Werk zur Rettung von Menschen hat Gott sein Teil getan. Jetzt ruft er die Gemeinde zur Mitarbeit auf. Das Blut Christi, das Wort der Wahrheit und der Heilige Geist stehen auf der einen Seite, dem Verderben geweihte Seelen auf der anderen. Jeder Nachfolger Christi hat seinen Teil zu tun, Menschen zu bewegen, dass sie die Segnungen des Himmels annehmen. Möge ein jeder sich prüfen und sehen, ob er diese Arbeit getan hat. Lasst uns unsere Beweggründe und jede Tat unseres Lebens prüfen. Hängen nicht viele unfreundliche Bilder in den Hallen des Gedächtnisses? Also Martin, sind wir so großartig, weil wir die Wahrheit kennen?
Nein, das nicht.
Gibt es da nicht unfreundliche Bilder in den Bildergalerien unseres Lebens? Wenn wir sie anschauen, sollten wir uns vielleicht nicht so sehr darauf konzentrieren, sondern darauf, was Christus getan hat.
Ja, das stimmt.
Oft bedurft ihr der Vergebung Christus. Sollten wir also nicht selbst einen vergebungsbereiten Geist haben?
In diesem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gab, Vater, vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn man diesen Menschen nicht vergibt, bittet man in Wirklichkeit den Vater, einem selbst nicht zu vergeben.
Richtig. Immerwährend wartet ihr auf sein Erbarmen und auf seine Liebe angewiesen. Habt ihr es nicht trotzdem versäumt, anderen gegenüber den Geist an den Tag zu leugnen, den Christus euch gegenüber walten ließ? Habt ihr für den, der sich auf verbotene Wege wagte, eine Last gefühlt? Habt ihr in ihn Freundlichkeit ermahnt? Habt ihr ihr seinetwegen geweint und mit ihm, aber auch für ihn gebetet? Habt ihr ihm durch milde Worte und freundliches Handeln gezeigt, dass ihr ihn liebt und ihn retten möchtet? Martin, erfüllen wir die Bedingungen für die Ausgießung des Heiligen Geistes?
Nein, ich denke nicht.
Sein liebegroßes Herz wurde bis in die Tiefe für Menschen bewegt, deren Zustand am hoffnungslosesten waren und die seiner rettenden Gnade am meisten bedurften. Aber unter uns als Volk besteht ein Mangel an tiefer, ernster und herzlicher Teilnahme und Liebe für versuchte und irrende Menschen. Viele haben eine große Kälte und sündhafte Nachlässigkeit an den Tag gelegt. Jesus hat es als Vorübergehen auf der anderen Straßenseite bezeichnet, wenn jemand sich von denen, die der Hilfe am meisten bedürfen, möglichst fernhält. Die neu bekehrte Seele hat oft schwer gegen eingewurzelte Gewohnheiten oder bestimmte Versuchungen gekämpft. Wenn sie einer herrschenden Leidenschaft oder Neigung erliegt, macht sie sich einer Unbesonnenheit oder eines tatsächlichen Unrechts schuldig. Gerade dann sind Tatkraft, Takt und Weisheit seitens ihrer Brüder nötig, um sie wieder geistig gesund zu lassen. Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistig seid, und sieht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Oder wie es im Römerbrief steht, wir aber, die wir stark sind, sollen der schwachen Gebrechlichen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Nun Martin, das Werk des Heiligen Geistes ist nicht das, was die Menschen erwarten.
Nein.
Sie wollen Macht und Kraft.
Ja, und eigentlich...
Und eigentlich ist es Demut.
Sanftmut und sanfte Worte.
Wir müssen nicht alles lesen aus Band 2 der Schatzkammer, Seite 230. Lasst die Milde und die Barmherzigkeit, die ihr Christus in seinem wunderbaren Leben offenbarte, uns als Vorbild dafür dienen, wie wir unsere Mitmenschen und besonders solche, die unsere Geschwister in Christus geworden sind, behandeln sollen. Versäumt niemals eine Gelegenheit, ein Wort zur Ermutigung zu sprechen und Hoffnung einzuflößen. Ich wünschte, wir alle könnten das praktizieren.
Nun, nehmen wir es doch als Herausforderung an.
Es ist doch viel schöner, jemanden zu verurteilen.
Oh, aber nur weil wir den Geist der Wahrheit nicht haben, der uns überführt und überzeugt, machen wir es zu einer persönlichen Herausforderung. Schauen wir doch, ob wir es ab jetzt versuchen können.
Okay. Streuen wir doch etwas Sand ins Getriebe.
Natürlich. Wir haben ja Säcke voll davon.
Ja, also können wir großzügig streuen. Irritieren wir doch gleich jeden, während wir schon dabei sind. Spielt unser Lebensstil eine Rolle?
Sicher doch. Das ist einer dieser Teile. Alles passt. Aber dieser eine, na, um den kümmern wir uns irgendwann, später.
Gott wird seinen Kindern Fähigkeiten und Geschick geben, gesunde Nahrung ohne Dinge zuzubereiten. Das heißt, diese Dinge sind all das, was man eigentlich nicht auf seinem Tisch stehen haben sollte.
Have to have on your table.
Unsere Geschwister sollten alle ungesunden Rezepten beiseite lassen. Sie sollten eine gesunde Lebensweise lernen und andere lehren, was sie selbst gelernt haben. Sie sollten diese Kenntnisse genauso wie die Bibelwahrheit weitergeben. Das ist schon ein ziemlicher Brocken.
Schau, lass mich das jetzt einflechten. Einige Leute müssen sich jetzt an das erinnern, was wir gerade erst sagten. Das mit der Sanftmut und der Demut. Also geht jetzt nicht zum Angriff über. Einfach sanftmütig sein und zuhören.
Okay. Sie sollen die Leute unterweisen, die Gesundheit zu bewahren und ihre Kräfte zu mehren, indem sie große Mengen Gekochtes vermeiden, das die Welt nur mit chronischen Krankheiten angefüllt hat. Durch Regeln und Beispiel mögen sie klar machen, hör dir das an, Martin, dass die Nahrung, die Gott Adam in seinem sündlosen Zustand gab, die beste Nahrung für alle ist, die diesen Zustand wieder zu erlangen trachten.
Wow.
Also, wer wirkt in dir, um einen besseren Zustand zu erlangen?
Der Heilige Geist wirkt in einem. Aber es gibt Anforderungen. Es ist wie bei den übrigen Anforderungen, die wir gerade gelesen haben. Es ist ein Teil davon.
Okay. Nun, Martin, Ernährung und der schmale Pfad, um den Charakter Christi zu erlangen, sind miteinander verknüpft. Stimmt's?
Man kann es nicht trennen.
Wenn wir also Einheit haben wollen, müssen wir dann einmütig sein, auch was das hier betrifft?
Das müssen wir. Das ist auch ein Bestandteil des Geistes der Weissagung und auch der biblischen Botschaft.
Also kann das, was auf dem Teller ist, eine Auswirkung auf das haben, was im Herzen ist?
Ja, sicher doch.
Gut, Martin. Wir sollen also das Schlechte in der Welt tadeln, aber wir dürfen die Seele nicht verurteilen. Und es gibt einen wirklich deutlichen Unterschied zwischen beidem. 3. Mose 19, Vers 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Man darf ihn nicht hassen, aber man darf ihn zurechtweisen.
Es heißt hier, dass man nicht verurteilen kann, aber man kann zurechtweisen.
Genau genommen soll man zurechtweisen.
Ja.
Prediger 7, Vers 5. Es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen. Soll man also Menschen zurechtweisen?
Aber offensichtlich mit der Liebe, von der wir gerade gehört haben.
Alles, worüber wir gesprochen haben.
Ja.
Leute lieben das Zurechtweisen, aber es mangelt ihnen daran, den Teil zu erkennen, den wir gerade erst besprochen haben. Oder 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Kann man die Lehre aus dem Fenster werfen? Nein, denn sie ist ja der Maßstab für die Zurechtweisung und den Tadel. Aber der Papst sagt, wir müssen die Lehre aus dem Fenster werfen.
Natürlich. Ja, denn das macht ein nettes, gemütliches, ökumenisches Beieinandersein.
Nun kommt der heikle Teil. Man soll all diese Dinge tun. Aber man darf die Art und Weise, wie es gemacht werden soll, nicht vernachlässigen.
Genau. Sobald man das liest, sollte man auch lesen, wie man es machen sollte, was wir im vorigen Abschnitt angesprochen haben.
Ich fand diese Aussage in Schatzkammer der Zeugnisse sehr faszinierend. Christus demütigte sich selbst, um an die Spitze der Menschheit zu treten, den Versuchungen zu begegnen und die Anfechtungen zu ertragen, die die Menschheit zu erdulden und zu erleiden haben. Er musste erfahren, was die Menschen von dem gefallenen Feind hinnehmen müssen, um zu wissen, wie er den Versuchten zu Hilfe kommen kann. Christus ist zu uns im Richter bestellt worden. Der Vater ist nicht der Richter. Das ist eine sehr interessante Aussage, weil Jesus das auch bestätigt und sagt, alles Gericht ist mir übergeben. Richtig?
Ja.
Der Vater ist also nicht der Richter, auch die Engel nicht. Der die menschliche Natur auf sich nahm und auf dieser Erde ein vollkommenes Leben führte, soll uns richten. Er ist es.
Ja, er, der Mensch wurde.
Ja, er allein kann unser Richter sein. Wollt ihr daran denken, Brüder? Wollt ihr es nicht vergessen, ihr Prediger? Wollt ihr es stets im Gedächtnis behalten, ihr Väter und Mütter? Christus wurde Mensch, um unser Richter zu sein. Niemand von euch ist dazu bestimmt, seine Mitmenschen zu richten. Martin, Ich darf dir also sagen, was du gerade machst, ist nicht hilfreich, es ist sehr zerstörerisch.
Es ist tatsächlich deine Pflicht?
Wäre es nicht besser, es auf diese Weise zu tun?
Ja.
Oder sollte ich sagen, wenn du so weitermachst, dann landest du in der Hölle?
Nein, nein, nein.
Was ist der Unterschied zwischen beiden?
Bei dem einen fehlt der Geist der Wahrheit.
Und es ist ein Richten.
Ja.
Man hat schon gerichtet.
Genau, da spricht man schon ein Urteil.
Richtig. Niemand von euch ist dazu bestimmt, seine Mitmenschen zu richten. Man mag die Tat verurteilen, aber man darf das Ergebnis davon nicht beurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Nun, wenn man die Tat verurteilen will, muss man darauf achten, wie man dieses Richten herüberbringt.
Okay. Alles, was ihr tun könnt, ist, euch selbst in Zucht zu nehmen. Im Namen Christi flehe ich euch an, seinen Geboten zu folgen und euch nie auf einen Richtstuhl zu setzen. Täglich klagt die Botschaft in meinem Ohr: Komm herab vom Richterstuhl, komm herab und sei demütig. Und Martin, das ist, was wir tun sollten.
Ja.
Dahin soll uns der Geist führen.
Nun, hier möchte ich noch etwas sagen. Dazu gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Wenn jemand mit einer sehr liebevollen Zurechtweisung kommt, sollte man auch in sich selbst den Geist der Wahrheit wirken lassen und das Frohgemut annehmen und nicht in Rebellion aufbrausen.
Aber sogar wenn sie rebellisch aufbrausen, ist es einem nicht erlaubt, sie zu richten.
Der andere muss immer noch demütig bleiben.
Wie auf heißen Kohlen. Gut, jetzt haben wir also gesehen, was der Heilige Geist tun soll. Martin, bevor der Heilige Geist also in Fülle ausgegossen werden kann, wird Satan dafür sorgen, dass es einen falschen Geist gibt. Stimmt's? Und man kann sich sicher sein, dass keines der Kriterien, die wir besprochen haben, vom falschen Geist eingehalten werden. Es wird also einen falschen Geist vor dem Ende geben. So sehr auch Glaube und Frömmigkeit schwinden, so gibt es in den Kirchen doch noch wahre Nachfolger Christi. In allen Kirchen da draußen. Einschließlich der römisch-katholischen Kirche.
Ja, sicher doch.
Einschließlich der Pfingstgemeinden. Es gibt darin Menschen, die wirklich auf der Suche nach Christus sind. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Zu der Zeit werden sich viele von den Kirchen trennen, in denen die Liebe zur Welt die Stelle der Liebe zu Gott und seinem Wort eingenommen hat. Viele Prediger und Laien werden mit Freuden jene großen Wahrheiten annehmen, die Gott hat verkünden lassen, um ein Volk auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Der Seelenfeind möchte dieses Werk gern verhindern und wird, ehe die Zeit dieser Bewegung anbricht, versuchen, es abzuwenden, indem er eine Fälschung vorstellt. In den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird er den Anschein erwecken, als würde der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sie hier, wie man sieht, ein tieferes religiöses Erwachen bekundet. Scharen werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch diese Bewegung das Wirken eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewand wird Satan versuchen, seinen Einfluss über die ganze christliche Welt aufzubreiten. Eines der Dinge, die die Pfingstbewegung momentan in der Welt erreicht, ist die Einheit der Kirchen.
Das ist wahr.
Sie haben in der Ökumene eine entscheidende Rolle. Also, die Lehre wird beiseite getan.
Ja.
Und das Gefühl und die Manifestation des Geistes, besonders was die Zungenreden angeht, soll zeigen, dass Gott auf ihrer Seite steht.
Mit Zeichen und Wundern.
Ja, mit Zeichen und Wundern. Aber die Lehre wird auf die leichte Schulter genommen. Und das, was Gott bei der Reformation voneinander trennte, wird wieder vereint.
Ja.
Das sagt einem, dass bei diesem Geist etwas nicht stimmt. Die Sinne vernunftbegabter Wesen werden so durcheinander sein, dass sie zu keiner sachgerechten Entscheidung mehr fähig sind. Ein chaotischer Lärm schockt die Sinne und verdreht das, was ein Segen sein könnte, wenn es richtig durchgeführt würde. Satanische Mächte mischen sich unter Getöse und Lärm, um einen Karneval zu feiern, und das wird als Wirken des Heiligen Geistes beschrieben. Wir haben das gesehen.
In Videos, wie dort Musik gemacht wird.
Wie sie gespielt wird. Diese Dinge, die es schon in der Vergangenheit gab, wird es auch in der Zukunft geben. Satan wird Musik durch die Weise, wie sie dargebracht wird, zur Falle machen. Wir sollten diesen seltsamen Phänomenen keinen Raum geben, denn sie machen unempfänglich für das echte Wirken des Heiligen Geistes. Gottes Werk ist immer von Ruhe und Würde gekennzeichnet.
Ruhe und Würde.
Also das, was im Herzen passieren muss, kann nicht durch eine Manifestation und chaotischen Lärm ersetzt werden.
Nein.
Es wird falsche Zungenreden geben. Fanatismus, religiöse Ekstase, falsches Zungenreden. Wir haben uns mit all diesen Dingen befasst und brauchen da nicht in Detail gehen. Im Korintherbrief setzt sich Paulus mit falscher Zungenrede auseinander, richtig? Und er spricht die Gabe auch an anderer Stelle an, wie etwa im Epheserbrief. Dort erwähnt er die Sprachengabe nicht einmal. Doch die Gabe, die als letztes erwähnt wird, ist die, die auf den ersten Platz gehoben wird.
Das macht die Kirche gegenwärtig.
Ja, das macht sie gegenwärtig. Und wenn man das nicht empfängt, ist es ein Symbol dafür, dass der Heilige Geist nicht in einem wirkt. Also wenn man die Manifestation hat, dann hat man den Geist. Aber der gleiche Geist tritt im Hinduismus auf, Martin.
Ja.
Er tritt in Schamanismus auf. Er taucht in den antiken Religionen auf. Im Sibyl-Kult beispielsweise, bei den römischen Weisen. Sie alle redeten in Zungen. Hatten sie die Wahrheit?
Nein.
Und es heißt, dass sie Protestanten und den Katholizismus dahin führen, wieder zusammenzukommen.
Das ist also in Wirklichkeit ein vereinender Geist, aber ein falscher.
Es muss ein falscher Geist sein.
Ja.
Denn er ignoriert die eigentliche Grundlage, auf die der Heilige Geist ausgegossen werden sollte.
Das stimmt.
Sagen diese Kirchen nicht, dass das Gesetz abgeschafft wurde?
Ja.
Und wenn das Gesetz abgeschafft ist, hat man dann nicht auch die Wahrheit abgetan?
Ja, hundertprozentig.
Hat man dann nicht den eigentlichen Grund, warum Christus am Kreuz sterben musste, abgeschafft?
So ist es. Und der Geist der Wahrheit kann das nicht sein. Es kann nur ein Geist sein, aber nicht der Geist der Wahrheit.
Ja. Sie haben, wie hier steht, eine Gefühlserregung. Aber der Einfluss solcher Versammlungen ist jedoch nicht segensreich. Denn sobald dieser beglückende Gefühlsabbruch abgeklungen ist, zeigt sich ihr Gemüt noch unbefriedigter als vor Beginn der Versammlung, weil ihre Glückseligkeit nicht der rechten Quelle entsprungen war. Die dem geistlichen Wachstum förderlichsten Versammlungen sind durch feierlicher Ernst und gründliche Herzensforschung gekennzeichnet. Jeder sucht sich selbst zu erkennen und in tiefer Demut von Christus zu lernen. Es gibt also schon eine falsche Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es muss angegangen werden. Wir sollten uns jetzt nicht erlauben, entmutigt zu werden. Der Herr möchte jeden dieser Arbeiter mit derselben Botschaft aufrichten, die er dem Apostel Paulus im gottlosen Korinth schenkt. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in der Stadt. Gott hat viele ernste Menschen in all diesen Kirchen. Und wir dürfen nicht entmutigt werden. Wir dürfen auch nicht verdammend werden. Wir dürfen den Irrtum verdammen.
Ja, wir müssen ausgewogen bleiben.
Und wir müssen den Irrtum mit einem demütigen Geist aufzeigen. Das müssen wir tun. Darauf muss der Heilige Geist seine Gemeinde vorbereiten.
Also nicht davon Abstand nehmen, mit den Leuten zu sprechen.
Nein.
Nicht den Mund halten.
Nein, ermahne mit aller.
Denn jetzt sagen viele Leute, ach lass sie doch, wo sie sind.
Nein. Man kann sie nicht einfach da lassen. Man kann sie nicht im Irrtum lassen. Man muss sie warnen. Nun, Martin, den Punkt, den wir hier machen wollen, ist, dass die Vorbedingungen für die Ausgießung des Heiligen Geistes zuerst erfüllt sein müssen, bevor wir eine Pfingsterfahrung haben können. Und leider muss es eine Sichtung geben, bevor das passieren kann.
Ja.
Denn man kann nicht einfach all die verschiedenen Meinungen zur Einstimmigkeit bekommen.
In one accord.
Man kann diejenigen, die den Geist der Weissagung annehmen, nicht in Einklang mit jenen bekommen, die ihn ablehnen. Wir können diejenigen, die eine Hälfte annehmen und die andere Hälfte ablehnen, nicht in Einklang mit jenen bekommen, die alles annehmen.
Nein.
Wir können jene, die das Gesetz ehren, nicht mit jenen in Einklang bekommen, die das nicht tun.
Nein.
Wir können nicht an Lehre über die Erlösung, wie etwa die Versöhnung, festhalten und mit denen in ökumenischen Gremien sitzen, die sie ablehnen. Oder sogar mit denen, die sie annehmen und die Lehren um der Einheit willen beiseite schieben. Sie befinden sich auch auf der falschen Seite des Zauns.
Sie liegen falsch, sorry.
Es muss also eine Sichtung kommen.
Es gab auch unter den Jüngern eine Sichtung.
Ja.
Erst nach der Sichtung konnte der Heilige Geist kommen.
Richtig. Die, die nicht von Anfang an ein Teil von ihnen waren, mussten gehen. Das große Sichten hat begonnen und wird weitergehen. Martin, es hat schon begonnen. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die für eine Sache Stellung bezogen haben. Und sie leben unter Menschen, die keine Stellung bezogen haben. Das bedeutet nicht, dass man diese Leute verlässt, sondern dass man warten muss, bis die Sichtung stattfindet. Alle, die nicht willig sind, kühn und unbeugsam für die Wahrheit einzustehen und für Gott und sein Werk Opfer zu bringen, werden ausgesichtet werden. Der Engel sagt, denkt ihr, dass jemand zum Opferbringen gezwungen wird? Nein, nein. Es muss ein freiwilliges Opfer sein. Es wird alles kosten, den Acker zu kaufen. Ich rief zu Gott, sein Volk zu schonen, in dem manche schwach und am Sterben waren. Dann sah ich, dass die Gerichte des Allmächtigen schnell kamen und ich bat den Engel, zum Volk zu reden. Aber er sagte, alle Donner und Blitz vom Sinai würden jene nicht bewegen, die sich nicht von den klaren Wahrheiten des Wortes Gottes bewegen lassen. Noch könnte die Botschaft eines Engels sie erwecken. Es kann nur eines geben, es muss eine Sichtung geben.
Das muss es. Sie müssen sich entscheiden zu gehen. Sie wollen nicht Teil dieser Bewegung sein, die für den Spätregen bereit sein wird.
Stimmt. Hebräer 12, Vers 25. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündet, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herabtut. Seine Stimme erschüttert damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht alleine die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal bedeutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert oder gesichtet werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert oder gesichtet werden können. Die Sichtung wird also ein Hinausschütteln sein.
Ja, es ist ein Ausspeien und Aussichten.
Hebräer 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlfällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Martin, Gott wird die Sichtung vornehmen. Wenn Gesetze gemacht werden, die das Gesetz Gottes aufheben, werden die Leute eine Entscheidung treffen müssen.
Das stimmt.
Es steht schon vor der Tür. Es wird bald geschehen.
Ja.
Und Gott wird die Sichtung vornehmen. Dann haben wir dieses letzte Zitat. Es mag so aussehen, als würde die Gemeinde fallen, aber sie fällt nicht. Sie bleibt, während die Sünder aus Zion ausgesichtet und die Spreu vom kostbaren Weizen getrennt werden. Das ist eine schreckliche Prüfung, aber sie muss dennoch stattfinden. Martin, ich glaube, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht stattfinden wird, solange die Sichtung nicht gekommen ist. Und die Sichtung wird durch die vorhergesagten Ereignisse hervorgerufen.
Ja, und eines davon ist das klare Verkünden des Zeugnisses.
Ja, und es ist richtig, für die Ausgießung des Heiligen Geistes zu beten. Aber was Gott jetzt fordert, ist eine persönliche Vorbereitung. Damit wir, wenn die Ereignisse dann stattfinden, so in der Wahrheit gefestigt sind, dass wir nicht davon weggerückt werden können.
Lass uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, die Welt erwartet die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir sehen viele Manifestationen in der Welt, doch sie gründen sich nicht auf Gerechtigkeit und Wahrheit. Ganz im Gegenteil. Sie verneinen das Gesetz Gottes. Sie stellen eine Einheit in falschen Lehren dar. Und so warten wir, Herr, auf die Ausgießung des Geistes der Wahrheit. Eines Geistes, der dazu führen wird, dass man sich noch mehr auf dem Wort Gottes, Jesus Christus und seinem Gesetz weiht. Bitte bereite unser Herz, dass wir Christus ähnlich sein mögen, um auch berechtigt zu sein, an diesem lauten Ruf teilhaben zu dürfen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.